Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Die ersten Spiele, die Game Ones in den Conference Finals sind durch und wir schauen auf die beiden Spiele und beginnen dabei mit dem, was zuerst durchgeführt wurde, dass in der Eastern Conference die Panthers zu Gast bei den Hurricanes. Pomo ist mal wieder gegen sein altes Team oder gegen eines seiner alten Teams und er möchte auch da die saubere Weste gegen die Carolina Hurricanes natürlich behalten. Es geht los mit einem relativ guten Beginn für Carolina. Ein, zwei Chancen, ein Powerplay, Sash Jarvis, Aho mit der Möglichkeit, die Hurricanes in Führung zu bringen. Das machen sie nicht. Es gibt ein Powerplay für die Florida Panthers und da ist dann Carter Verhaeghe sowas frei vorm Tor. Also richtig, richtig viel Platz und er legt sich die Scheibe da schön bequem auf die Rückhand und vollendet dann oben rein in die Ecke. Und das ist zum einen eine Situation, wo das Penalty-Killing nicht funktioniert hat, obwohl ja die Hurricanes da sehr, sehr gut waren bisher in der Saison, vor allem in den Playoffs dann. Es hat nicht funktioniert und auch Andersen, natürlich klar, es ist nah und er muss da drauf reagieren, aber auch da muss man eben sagen, Verhaeghe hat so viel Zeit, sich die Scheibe da auf die Rückhand zu legen, da weiß ich nicht, ob da Andersen nicht in irgendeiner Form weiter rauskommen kann oder so. Sieht auf jeden Fall insgesamt nicht gut aus, dieses erste Gegentor für die Carolina Hurricanes. Dann kommt eine Situation, eigentlich relativ harmlos, einen Forecheck und dann ist es Stahl, der da die Scheibe verliert und die Florida Panthers reagieren relativ schnell, passt dann nachher auf Ekblad, der vollendet schön und es steht 2-0. Kurz vor Ende des ersten Drittels gibt es dann ein erstes Erfolgserlebnis, Fragezeichen, durch Sebastian Aho für die Carolina Hurricanes. Das ist aber eine Situation, wo er mit der Hacke im Prinzip mit dem Schlittschuh den Puck reinlenkt und ich muss sagen, meine Tendenz bei der Situation ist eher, dass ich da eine Kicking Motion sehe. Er schwingt ja auch durch mit dem Fuß. Natürlich musst du sagen, selbst wenn er den da reinstellen will, muss er das Bein bewegen. Das ist richtig. Aber für mich ist da eine deutliche Bewegung zu erkennen. Und wenn wir darüber reden, dass die Bewegung entscheidend ist, eine Kicking Motion, die Kicking Motion ist für mich da. Trotzdem muss ich sagen, mir ist lieber, dass sie solche Tore anerkennen, dass man sagt, okay, komm, das ist jetzt zwar leicht, aber nicht in dem Sinne, dass du da sagen kannst, er hat ja jetzt richtig versucht, irgendwie einen Volley zu nehmen oder so wie beim Fußball. War aber ein bisschen knifflig. Ich glaube, wenn sie auf dem Eis entschieden hätten, dass es eine Kicking Motion ist und Rod Brindamore hätte eine Challenge gezogen, dann hätte man gesagt, das ist kein Tor. So war es eben so, glaube ich, auch, dass Paul Maurice nicht das Risiko gehen wollte, dass das Tor zählt kurz vor Ende, waren 16 Sekunden vor Ende des ersten Drittels und dass dann die Carolina Hurricanes mit einem Powerplay in den zweiten Spielabschnitt reingehen. Wir haben also eine 2-1 Führung nach dem ersten Drittel für die Gäste aus Florida. Zweite Drittel beginnt und dann ist es nachher eine Situation, die Carolina so auch nicht passieren darf. Also auch da wieder relativ harmlos, Carolina in der Angriffszone. Florida befreit sich kontrolliert, das ist übrigens auch eines der Themen gewesen jetzt nach dem Spiel, dass die Florida Panthers sehr, sehr gut in der Lage waren, relativ kontrolliert aus ihrer Zone rauszukommen, dass sie nicht die Pucks rausschießen müssen, dass sie da nicht so viel Probleme hatten, diesen Team-Forecheck ist es ja letzten Endes durch die Carolina Hurricanes zu umspielen. In der Situation kommt Mikola mit nach vorne richtig mit Speed zwischen den Verteidiger und ich glaube, außen ist ein Forward bei den Carolina Hurricanes durch und dann ist es nachher ein 2-1 und er spielt mit seiner ganzen Reichweite, mit seinem Schläger kommt er dann so da rein, dass er den Pass richtig schön rüberspielen kann auf AJ Greer. Das 3-1, so steht es auch nach zwei Dritteln. Sam Bennett legt noch ein Powerplay-Tor nach und Eto Lustarinen macht den Deckel drauf mit dem 5-1. Am Ende gibt es noch ein Powerplay-Tor für die Carolina Hurricanes. Aber letzten Endes gewinnen die Florida Panthers sehr, sehr souverän und sehr deutlich auch mit 5-2. Im Gegensatz zur Serie vor zwei Jahren ist das auch ein Erfolg, wo du nicht sagen kannst, hey, wir waren lange mit drin und das ist ganz knapp gewesen für die Carolina Hurricanes, sondern das war eine deutliche Niederlage. Ja, Rod Brindamore hat danach gesagt, er ist wieder zufrieden gewesen mit seinem Team. Sie hatten Chancen, sie hatten Möglichkeiten. Das ist alles richtig. Wenn ich jetzt auch mal auf die Zahlen schaue, also auf die Advanced Metrics, dann ist es auch so, dass sie sehr viele, ich glaube 78 zu 46 Schussversuche und so weiter, das ist alles auch ganz nett für die Carolina Hurricanes, aber letzten Endes musst du dann auch einfach treffen, 15 zu 5 hochkarätige Torchancen stehen da zum Beispiel, Corsi-Wert insgesamt für das Spiel 62,9%, das sind gute Zahlen, 3,17 Tore Expected Goals zu 1,78, nur du kassierst eben 5 und da ist nicht mal ein Empty-Net-Goal mit dabei. Und selber machst du nur 2 Treffer. Du hättest die Führung machen können. Du hattest andere Situationen, wo Torchancen da waren. Das nutzen sie nicht. Und das same old Hurricanes, würde ich sagen. Das alte Problem. Sie sind sehr dominant. Ihre Spielweise ist spielbestimmend. Aber sie sind nicht in der Lage, entscheidend und oft zu treffen. Und das ist jetzt schon wieder ein Problem gewesen. Und das müssen sie schleunigst beheben, ansonsten fahren sie wieder mit 0 zu 2 nach Florida. Und insgesamt übrigens 13. Niederlage hintereinander für die Hurricanes in einem Conference-Final. Die beiden Sweeps unter Brindamore, ich glaube 2-9 gab es auch nochmal einen Sweep. Also im Moment eine richtig, richtig schwarze Serie. Hatte ich aber vorher schon gesagt, wenn sie ins Conference-Final gewinnen und ein Spiel kommen und ein Spiel gewinnen, dann kommen sie auch ins Finale. Wenn sie aber eben dann am Anfang schon verlieren, dann kann es auch relativ schnell dann ein Sweep werden. Es gab noch ein paar Themen drumherum. Es gab, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, der in Bobrowski reingelaufen ist. Meine Situation war grenzwertig und man muss natürlich dazu sagen, ne, Karma is a bitch, liebe Florida Panthers. Sam Bennett gegen Stolarz, nicht ganz so brutal war die Szene und Bobrowski hat ja dann auch weitergespielt. Aber das war schon etwas, wo die Florida Panthers also aufmerksam waren. Und es war auch danach, kurz danach so, dass Matthew Tkachuk mal kurz Freddy Anderson was erzählt hat und ihm wohl gesagt hat, pass mal auf, sag mal lieber deinen Mitspielern, sie sollen damit aufhören, ansonsten, wir können das auch in Torhüter reinfahren. Und es gab eine Szene mit Brent Marchand, der hatte einen Check gegen Gostisbehere. Der hat Gostisbehere wohl nicht so richtig gefallen und dann hat Gostisbehere in der Szene danach Marchand mit einem Puck abgeschossen. Also ihm dann an den Ellbogen geschossen. Da muss man sagen, das war jetzt so ein bisschen in dem Sinne versteckt, weil natürlich das eh eine normale Situation war, wo du den Puck nach vorne schießen kannst, aber er zielt dann eben auf Marchand. Und dem hat das nicht gefallen und dann gab es eigentlich einen kleinen Kampf. Das war übrigens auch schon wieder was, wo ich sage, was machen die Schiedsrichter da? Geben nicht 5 Minuten wegen Fighting. Ich glaube, es gab wegen Roughing was. Marchand hat dann da noch den Zehner oben drauf bekommen. Also ich verteidige ja selten Brent Marchand, aber da muss ich schon sagen, da habe ich die Reaktion verstanden und dass dann nur er einen Zehner bekommen hat, war für mich nicht so ganz nachvollziehbar. Aber gut, das ist eben so gewesen. 5 zu 2, erstes Spiel an Florida und Carolina hat jede Menge Hausaufgaben. Wir schwenken rüber in den Westen, in die Western Conference, die Oilers zu Gast bei den Dallas Stars und da haben wir eine Situation, Edmonton kommt aus 8 Siegen in den letzten 9 Partien richtig gut drauf und genauso legen sie auch los in Spiel Nummer 1. Es war eine Show, eine Dominanz von Leon Dreisaitl und Connor McDavid im ersten Drittel, die haben wieder zusammengespielt, auch dann einige Male und die haben die Dallas Stars ja schwindlig gespielt. Sie waren sehr, sehr gut drauf. Sie haben Chancen generiert. Sie haben getroffen. Ein richtig schönes Tor von Leon Dreisaitl. Auch richtig schön vorher rausgespielt. Also im Prinzip war das eine Situation, wo du gemerkt hast, jetzt passiert irgendwas und es wird ein Tor geben. Sie haben so dominant agiert, die Edmonton Oilers. Das war richtig schön anzusehen. Und verdiente Führung, das 1-0, nur 1-0 muss man da allerdings dann sagen, nach dem ersten Spielabschnitt. Also das hätte durchaus auch höher stehen können, vielleicht auch höher stehen müssen. In dem Fall war es so, dass der Corsi-Wert und die Advanced Metrics so ein bisschen das wiedergegeben haben, was da auf dem Eis passiert ist. 1,6 zu 0,91 war der Wert, wobei ich sagen muss, gefühlt war es eigentlich noch deutlicher für die Edmonton Oilers. Richtig gutes Auswärtsspiel. Sie machen im zweiten Spielabschnitt im Prinzip so weiter, haben einen kleinen Bock mit drin am Ende des ersten Spielabschnitts, dass Tyler Seguin ausgleichen kann nach einem Breakaway. Fehler von Dreisaitl war es da, glaube ich. Und naja, Seguin, ne? Also wir merken uns das mal. Ich hatte ja ein paar Spieler genannt, die vielleicht mal treffen sollten. Tyler Seguin hatte gegen die Avs in Spiel 2 und 3 getroffen und danach eben nicht mehr. Er war einer von denjenigen, die reif waren und die Dallas brauchte für Scoring. Zweite Drittel, weiter Dominanz durch die Edmonton Oilers, Ryan Nugent Hopkins mit einem Powerplay-Tor, Vorlagen mit David, Leon Dreiseitel mit seinem zweiten Punkt, Evan Bouchard, Ryan Nugent Hopkins und Leon Dreiseitel mit seinem dritten Punkt, das 3:1. Es ist super, super gut aus Sicht der Edmonton Oilers. Ein perfektes, fast perfektes Auswärtsspiel, 40 Minuten lang. Das einzige, gegen Ende des zweiten Drittels gibt es eine Strafe und die gegen Brad Kulak und ja, die geht rüber in den letzten Spielabschnitt und ich weiß nicht mehr, wo ich das mal gesehen habe. Ein Team sehr gut in Dallas, 2 Tore Vorsprung, geht ins letzte Drittel, kann ich mich nicht mehr dran erinnern, kommt mir irgendwie bekannt vor, aber muss schon lange, lange Zeit her sein auf jeden Fall. Edmonton geht mit dieser 3-1-Führung in den letzten Spielabschnitt nach 32 Sekunden. Erste Tor in den Playoffs, hat ja noch nicht so viel gespielt, Miro Heiskanen, ein Powerplay-Tor. Dann wieder eine Strafe für die Edmonton Oilers. Ich glaube, Corey Perry war es in dem Fall. Mikael Granlund mit dem Ausgleich. Auch wieder ein Powerplay-Tor für die Dallas Stars. Ich schaue mal nach, wer dann die dritte Strafe genommen hat. Das war dann Evander Kane mit einer Strafe. Und es folgt das dritte Tor innerhalb von 5 Minuten irgendwas. 5 Minuten, weiß ich gar nicht, wie viel sind das? 26, glaube ich. Matt Duchene habe ich auch erwähnt gehabt vor der Serie. Der sollte auch mal wieder treffen, überhaupt treffen in den Playoffs. Sein erstes Tor in dieser Saison in der Endrunde und Dallas hat die Partie gedreht. Es steht 4:3. Tyler Seguin noch mit einem Tor abgefälscht, wo er neben dem Tor eigentlich fast steht. Das 5:3 und am Ende noch Esa Lindell mit einem Empty Net Goal. Auch für den das erste Tor in den Playoffs. 6:3. Ein super Drittel, eine Phase, wo sie 3 Powerplay-Tore machen, reicht den Dallas Stars, um die 40 Minuten Dominanz der Edmonton Oilers vollkommen wertlos zu machen. Das war wieder, auf der einen Seite waren das 40 Minuten von den, ich sag's jetzt mal, neuen Oilers dieser Playoffs, die gelernt haben, die richtig gut spielen können, die dominant sind, die den Gegner kaum zur Entfaltung kommen lassen. Und dann haben wir 20 Minuten gesehen von den Oilers, die sie in der Saison gegen Los Angeles in den ersten beiden, vielleicht in den ersten 3 Partien so ein bisschen gezeigt haben und auch manchmal in den letzten Jahren. Aber eigentlich hatte man gedacht, dass die weg sind. 3, 4 dumme Strafen, überflüssige Strafen, ein absolut mega schlechtes Penalty-Kill. Ich will mal gucken, wie die Statistik jetzt eigentlich aktuell ist. Absolut schlechtes Penalty-Kill. Die Torhüterleistung, das ist halt genau wieder der Punkt. Du kriegst von Stuart Skinner Spiele, wo er super gut ist, die ersten 40 Minuten. Dallas hatte jetzt nicht die Mega-Möglichkeiten, da war er richtig gut. Und dann gibt es diese Phase. Und jetzt kannst du natürlich sagen, naja, er ist ja nicht schuld, dass sie in Unterzahl sind. Auch bei den Toren, er kann jetzt nicht bei jedem Tor was machen. Er sorgt aber auch nicht dafür, dass aus dem 3-1 eben nicht ein 3-4 wird, sondern vielleicht dann halt nur ein 3-3 oder ein 3-2. Wenn du einen kassierst in 3 Powerplays, ist ja auch noch okay. Aber das passiert eben nicht, sondern die Dallas Stars können da 3 Tore hintereinander machen. Und das ist genau der Punkt. Jetzt, für mich ist jetzt schon wieder die Frage, wer spielt, wenn Pickard gesund ist, wer spielt in Spiel 2? Also sollte der halbwegs gesund sein, kann man drüber nachdenken, den da reinzustellen. Weil das, was Skinner da gezeigt hat, war für mich schon wieder unterirdisch. Penalty Kill ist übrigens wieder jetzt nach dem Spiel bei 62,2% der Edmonton Oilers. Ja, und das sind natürlich die Probleme, ne? Also du darfst das Powerplay von Dallas nicht so reinlassen, wie sie das gerade gemacht haben. Die sind jetzt bei knapp 35% in den Playoffs. Aber das waren genau die Punkte eben vor der Serie. Wenn du, das haben die Jungs von der Oilers Nation, da war ich ja zu Gast, nochmal der Hinweis, ne, wenn ihr da reinhören wollt, da ist noch wesentlich mehr an Details auch über die Edmonton Oilers gewesen. Muss ich mal gucken, den Link auch nochmal teilen bei mir, also gerne da reinhören. Das ist genau das, wenn sie 5 gegen 5 spielen, die Oilers, sind sie Dallas wahrscheinlich überlegen. Aber wenn sie eben solche Strafen nehmen, dann müssen sie schon im Penalty-Killing gut sein. Und das sind auch teilweise, ja, diese Kleinigkeiten oder diese Phasen, die man gar nicht so richtig verstehen kann. Weil letztes Jahr war es so, da hatte Edmonton ja eine Phase, da hast du gedacht, ja gut, ob die in Unterzahl spielen oder nicht, sie kassieren eh kein Tor. Und jetzt ist es eben so, du hast wieder jetzt Spiele hintereinander, Serien, wo du sagst, naja, also wenn sie in Unterzahl spielen, dann hat der Gegner quasi jedes zweite Mal ein Tor, weil sie so schlecht spielen in Unterzahl. Also kaum erklärlich und sie können auf dem Spiel aufbauen. Ganz klar, also wenn man das Positive rausnehmen will, die 40 Minuten, die ersten 40 Minuten waren mega, mega gut. Das war genau das, was man von den Edmonton Oilers sehen wollte. Auch die Kombination, auch mit Dreisaitl und McDavid dann zusammen drauf. Alle haben richtig gut gearbeitet da. Und bis auf diesen einen Fehler zum Breakaway. Ansonsten sehr, sehr gute 40 Minuten. Das ist das, was Edmonton mitnehmen kann. Was Dallas mitnehmen muss, ist einfach, dass du so wie in den ersten 40 Minuten nicht spielen darfst. Klar, alles toll im letzten Drittel. Viel, viel Glück auch teilweise mit dabei. Abgefälschte Szenen und so weiter. Da musst du schon sagen, man sollte sich eher darauf konzentrieren, die ersten 40 Minuten anzuschauen und das zu beheben, als jetzt die letzten 20 hochzujubeln. Sie hatten da extreme Probleme und das muss eben dann an der Stelle auch besser werden aus Sicht von Dallas. Beide Teams haben was mitzunehmen aus Sicht der Oilers. Leider ist eben diese Partie dann an die Dallas Stars gegangen. Aber im Moment ist da ja noch nichts passiert. Das Heimrecht hatten die Dallas Stars. Wenn die jetzt vielleicht auch Spiel 2 gewinnen, ist für Edmonton ja immer noch alles drin. Und dementsprechend musst du gucken. Im Moment Drucksituation, wenn man die vier Teams sieht, sicherlich sehr, sehr stark auf den Carolina Hurricanes, auch aufgrund der Vorgeschichte, habe ich euch erzählt, mit den 13 Niederlagen jetzt in Serie in den Conference Finals. Das war mein schneller, kurzer Rückblick auf Game 1 im Osten und im Westen. Wenn euch das gefällt, sehr gerne auch mal Feedback, war ja jetzt eine Idee von mir, nach jedem Spiel so eine Sendung zu machen. Das heißt, die gibt es dann nach Game 2 jeweils, wenn die absolviert sind, wieder. info@sportpassion.de, auch die Social Media Kanäle, sehr, sehr gerne mich anschreiben. Da weiß ich dann, ob euch das gefällt, ob ihr das gerne weiterhaben möchtet. Das hilft mir weiter. Ansonsten alles andere wisst ihr in den Shownotes, findet ihr da die Infos dazu. Und für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.